Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer und Gründer der Weisenberg Group und das heutige Thema Plug and Play RPA, der Game Changer für die Prozessautomatisierung in Autohäusern. Hallo und herzlich willkommen, Milad Safar.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Interview, auf diesen Podcast.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich mal in dieses spannende Thema eintauchen, wäre für uns alle natürlich nochmal spannend. Erzähl nochmal gerne ganz kurz, ich habe jetzt gesagt, Geschäftsführer und Gründer der Weisenberg Group. Erzähl mal gerne, was macht überhaupt die Weisenberg Group und was machst du tagtäglich?
Gerne. Ja, die Weisenberg Group ist eine Beratungsunternehmung, die sich auf Prozessautomatisierung und Nachhaltigkeitsthemen konzentriert. Ich habe die Firma 2013 gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen, als klassischer Freelancer in Projekten angefangen und dann das ganze Thema etwas größer gemacht. Mittlerweile sind wir bei 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es macht unheimlich viel Spaß. Natürlich ist mein operatives Doing jetzt ein bisschen zurückgegangen. Das ist manchmal schade, manchmal aber auch ganz schön. Ja, ich bin aktuell natürlich am Ende des Tages als Geschäftsführer immer für alles verantwortlich. Aber hauptsächlich kümmere ich mich tatsächlich gerade um die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Und ich freue mich aber auch, wenn ich immer wieder Schnittstellen zu Projekten habe, Einblicke in die spannenden Projekte rund um Digitalisierung bekomme. So bleibt man ja auch am Laufen und das macht mir unheimlich viel Spaß.
Sehr, sehr spannend. Und wir möchten da gleich mal in diese Projekte ein bisschen tiefer reinschauen. Und ich habe ja die Folge angekündigt, der Game Changer für die Prozessautomatisierung in Autohäusern. Dass wir überhaupt über diese Thematik sprechen können, müssen wir mal verstehen, was ist denn überhaupt in den letzten Jahren passiert? Das heißt, was hat sich da konkret verändert, dass sich auch Autohäuser nun verändern müssen?
Ja, Prozessautomatisierung ist ja nichts Neues, das stimmt, da hast du recht, ne? Wir kommen ja aus der Automobilbranche mit Sitz in Wolfsburg. Das ist sehr naheliegend, dass wir natürlich auch sehr stark in der Automobilbranche verankert sind. Aber was wir jetzt festgestellt haben bei den Autohäusern jetzt in den letzten 2-3 Jahren ist, dass die mit zunehmenden Lieferengpässen, mit zunehmendem Wettbewerbsdruck, sinkenden Verkaufszahlen und damit natürlich auch einer geringeren Marge, weil die Preise bzw. die Kosten dann auch noch gleichzeitig steigen, natürlich einen ganz enormen Druck haben. Muss ich das so vorstellen? Die Autohäuser hatten in den letzten Jahren oder das Autohaus hatte den Verkauf und hat dann den Service in der Regel. Und der größte Margentreiber im Autohaus ist der Service. Und wenn ich Elektromobilität habe, sinkt dieser Serviceanteil natürlich, weil Elektrofahrzeuge weniger wartungsintensiv sind oder weniger Support benötigen. Und damit sinkt natürlich auch die Marge in dem größten, margenträchtigsten Bereich. Und dann habe ich im Grunde nur Verkauf von Neuwagen und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das heißt, ich muss anfangen umzudenken und muss natürlich auch versuchen, in den Prozessen und den wertschöpfenden Tätigkeiten dann auch noch das Größte zu erzielen. Und das ist natürlich dann die größte Herausforderung. Und deswegen wird es immer interessanter und auch immer sinnvoller, aber auch notwendiger.
Und wenn wir jetzt diese Herausforderung mal betrachten und auch analysieren, so wie du es gerade beschrieben hast, wie wird dann konkret Plug and Play RPA in Autohäusern eingesetzt? Welche Rolle spielt es da konkret?
Vielleicht erstmal ganz kurz nochmal zum Begriff Plug and Play. Vielleicht kann sich da nicht jeder drunter was vorstellen. Die klassische Prozessautomatisierung ist ja, ich nehme mir einen Prozess auf, konzipiere den, optimiere den und dann automatisiere ich das Ganze. Und am Ende habe ich einen Prozess, den ich dann irgendwie übergeben kann, der automatisiert ist. Bei Plug and Play ist die Überlegung, dass wir fertige Komponenten, die andere Autohäuser schon automatisiert haben, wiederverwenden und einsetzen können. Und das spielt natürlich dann eine ganz große Rolle, wenn ich die Kundengruppen oder die Autohäuser clustere in verschiedene Größen. Ein großes Autohaus kann ganz anders mit Digitalisierung umgehen als kleinere und noch kleinere, mittelständische und kleinere Autohäuser. Und da haben dann die kleineren natürlich einen Nachteil, ne? Wenn sie dann große Konzeptionsaufwände haben, Vorprojekte und so weiter. Und im Grunde genommen schaffen wir es damit, auch kleineren den Zugang zur Digitalisierung zu geben, ne? Und halt Dinge, die schon einmal gemacht wurden, wieder zu verwenden.
Und jetzt haben wir diesen Begriff mal definiert, aber spannend wäre nochmal, du hast auf der einen Seite gesagt, dass dieser Service der Autohäuser immer, immer wichtiger wird. Auf der anderen Seite hast du gerade angesprochen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man sagt, okay, welche Gemeinsamkeiten gibt es da bei unterschiedlichen Autohäusern und wie kann man Prozesse, die andere schon automatisiert haben, auch selbst automatisieren. Was ja dadurch eigentlich entsteht, ist, dass man ähnliche Dinge macht wie andere Autohäuser. Wie kann man sich dann durch den Service wieder konkret unterscheiden von anderen Autohäusern?
Das ist eine sehr gute Frage, ne? Also ich würde es schon zweiteilig sehen. Auf der einen Seite habe ich ja erstmal die Herausforderung, Kosten senken und Effizienzen heben, ne? So, damit ich mein, ich sag mal, das Sandschieben, mein tägliches Business überhaupt am Laufen halten kann. Und der nächste Schritt, das ist ganz richtig, was du sagst, wie kann ich jetzt eine bessere Customer Experience anbieten? Wie kann ich jetzt den Kunden noch mehr anbieten? Das ist ja etwas, was man mit Prozessautomation jetzt im ersten Schritt noch nicht hebt, ne? Ich schaffe erstmal Freiräume, damit das Autohaus sich überlegen kann, strategisch darauf fokussieren kann, neue Themen anzubieten.
Und hast du da ein paar konkrete Beispiele, welche Art von Prozessen jetzt genau für diese Plug-and-Play-Herangehensweise die richtigen wären oder sind?
Ja, also erstmal gibt es ganz viele Prozesse im Autohaus, ne? Vielleicht nochmal zur Erklärung, es gibt bei den Autohäusern in der Regel immer ein sogenanntes Dealer-Management-System. Das ist vergleichbar mit einem ERP-System in anderen Branchen. Das Dealer-Management-System ist quasi Dreh- und Angelpunkt des ganzen Autohauses. Und dann habe ich, und das ist häufig markenbezogen, das heißt, wenn ich ein Volkswagen-Autohaus bin, habe ich ein bestimmtes. Wenn ich ein Mercedes-Autohaus habe, dann habe ich wieder ein anderes Dealer-Management-System. Aber es gibt irgendwie so eine Handvoll an Dealer-Management-Systemen auf dem Markt. Dann kommt dazu, dass ich daneben sogenannte Finanzierungssysteme habe, wo dann die Leasingbank oder die Finanzierungsbank angeschlossen ist. Das kann auch wieder autohausspezifisch sein oder markenspezifisch sein. Das kann aber auch wieder ganz unterschiedlich sein. Gerade wenn Autohäuser fusionieren und unterschiedliche Marken haben. Das heißt, wenn ich mir die Kernprozesse anschaue, dann laufen die ab in einem Dealer-Management-System, in einem Finanzierungssystem und in einem Teilesystem, was ich auch noch habe. Das bedeutet natürlich, dass die Kernprozesse über diese drei Systeme, dass die am meisten Sinn machen zu automatisieren, weil das Dreh- und Angelpunkte sind. Und da kann man wirklich Prozesse, Serviceprozesse, aber auch Dispositionsprozesse sehr gut automatisieren. Aber was ich ganz spannend fand jetzt so in den letzten Jahren, ist der Prozess Reifen-Nachverkauf. Klingt jetzt unsexy, ist aber jetzt nicht unbedingt ein Effizienzthema, ist sogar eher so ein Thema, wie kann ich mehr Umsatz generieren. Muss ich vorstellen, wenn ein Autohaus ein Leasingfahrzeug verkauft, ja, dann steht in der Finanzierungssoftware, was das Auto für Ausstattungsmerkmale hat, und in der Regel wird das immer mit einem Reifensatz verkauft, zum Beispiel ein Sommerreifensatz. Und was dann halt herausfordernd ist, ist dann, dass diese Informationen nicht im Dealer-Management-System so genau vorher sind. Das heißt, der Verkäufer selbst, der muss erstmal in verschiedene Systeme klicken, wenn der einen Kunden vor der Nase hat, und herausfinden, ob ich dem jetzt einen Winterreifensatz verkaufen kann oder nicht. Total trivial eigentlich, ja. Aber diese Informations-Hin- und Herschieben von Finanzierungstool in das ERP-System, total trivial, wie gesagt, ermöglicht jetzt, dass der Verkäufer eigentlich viel schneller weiß, dass der Kunde einen Winterreifensatz braucht. Und diesen Prozess haben wir auch automatisiert, dass dann auch eine E-Mail rausgeschrieben wird, es wird gecheckt, braucht er den oder braucht er den nicht, dann wird er reminded. Und wenn ich 70.000 bei großen Autohäusern 70.000 Autos, Neuwagen pro Jahr verkaufe und ich da jetzt einen Vertriebler hätte, der das händisch raussucht und Listen macht und nachhält, da könnte ich ja so viel Geld könnte dabei draufgehen und Zeit. Und so einen Prozess zu automatisieren, das war wirklich ein richtiger Gamechanger für das Autohaus vor allem auch, ne?
Das heißt, so, wenn wir das nochmal genauer herausarbeiten, es geht wirklich um eher standardisierte Prozesse und administrative Prozesse und weniger darum, Prozesse zu automatisieren mit Plug-and-Play RPA, die mich wirklich von der Konkurrenz auch unterscheiden. Ist es so richtig?
Das wäre jetzt so ein Fall, der durchaus einen Unterschied bringt, ne? Aber das ist teilweise auch ein Standardprozess. Aber der Unterschied ist, dass ich den jetzt wirklich automatisiert habe und schneller verkaufen kann, ne? Und den Kunden gar nicht erst auf die Idee bringe, auf reifen.de oder sonst irgendwo nach Reifen zu gucken.
Und du hast ja zu Beginn angesprochen, dass es vor allem auch für kleinere oder mittelgroße Autohäuser extrem schwierig ist, da mit den ganzen Veränderungen mitzuhalten. Die haben oft eine kleine IT-Abteilung, haben nicht so viele Ressourcen, um unterschiedlichste Prozesse zu automatisieren. Und natürlich können dann genau diese Unternehmen von einer Möglichkeit oder von so einem Baukastensystem enorm profitieren, weil sie einfach darauf zurückgreifen können, dass gewisse Bausteine schon vorhanden sind und dadurch viel, viel schneller zum Ziel kommen. Für mich wäre jetzt mal spannend, wie nimmst du das konkret wahr in kleineren oder mittelgroßen Unternehmen, wie sich dann durch solche Bausteine die Entwicklungskosten auch in eine gewisse Richtung entwickeln?
Da ist ein großer Unterschied, ne? Wir haben uns mal selbst intern mal die Frage gestellt, wann macht RPA eigentlich Sinn? Und da haben wir für uns festgelegt, RPA macht eigentlich immer nur dann Sinn, wenn ich eine Amortisation unter einem Jahr hinkriege. Ne? Alles drüber, da sollte man sich eher Gedanken machen, ob man das nicht irgendwie auch noch anders lösen kann. So, bei den Plug-and-Play-Produkten oder Projekten, die wir fertig haben, da schaffen wir es sogar 3 Monate Amortisation hinzubekommen. Also das Geld ist so schnell wieder drin durch die Einführung eines fertigen Moduls. Es ist auch schneller. Ne? Also je nach Größe des Projekts dauert es halt. Ich muss konzipieren, ich muss das Ganze planen. Ich brauche die Zuarbeit der Mitarbeiter, den fachlichen Input der Mitarbeiter. Die sind ja im operativen Geschäft auch immer verankert. Und da haben, wie du es schon richtig gesagt hast, kleine Unternehmen natürlich jetzt kein Center of Excellence mit Personen, die sich in allen Bereichen, allen fachlichen Themen schon richtig gut auskennen und dann mit der Technologie auch noch auskennen. Und da tun sich dann die kleineren schwer mit. Und damit haben die eigentlich auch dieses Problem gelöst. Also auch die Mitwirkungspflicht in Anführungsstrichen ist deutlich geringer neben den Kosten.
Und lass uns jetzt mal direkt in die Praxis reingehen. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir sitzen beide im Management in so einem mittelgroßen Unternehmen und möchten verschiedene Prozesse automatisieren. Wie sieht da der genaue erste Schritt aus, um mit einer Implementierung starten zu können?
Das kommt so ein bisschen darauf an, was das Unternehmen für eine Digitalisierungsstrategie hat. RPA ist in der Regel ja auch eine Komponente der Digitalisierungsstrategie und nicht das Allheilmittel, mit dem ich immer alles machen kann und müsste und sollte. Nehmen wir mal jetzt an, in diesem Szenario, was du beschreibst, das Unternehmen hat aber schon gesagt, ich habe eine Digitalisierungsstrategie, ich möchte Teile meiner Prozesse automatisieren. Dann gehen wir in der Regel hin, dass wir erstmal zeigen beim kleineren mittelständischen Autohaus, dass wir erstmal zeigen, was es alles für Prozessideen gibt, was es für fertige Prozesse gibt, was andere Autohäuser schon gemacht haben. Da haben wir einen riesen Katalog an Prozessideen und Beispielprozessen und können das dann auch zeigen. Das machen wir dann auch. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass man einen Sponsor hat, ja, der das Ganze auch fördert aus dem Unternehmen heraus und dass man schon in irgendeiner Art und Weise ein, ich würde das jetzt mal Center of Excellence nennen, aber das ist in dem Zeitpunkt noch kein Center of Excellence. Es ist in dem Zeitpunkt ein Team von Personen, die gewillt sind, dieses Thema voranzutreiben. Ja. Und da geht es vor allem darum, Awareness zu schaffen und auch nochmal zu erklären, was man damit eigentlich alles machen kann. Die besten Prozessideen und die besten Sachen hinterher kommen ja dann eh, sind die Aufgabenbeschreibungen oder die Tasklisten der Mitarbeiter, die man so unter der Matte hat, ne? Die Checklisten durchgehen. Das sind eigentlich die besten Prozesse. Und je nachdem, wie das Unternehmen dann vorgehen möchte, ja, gibt es dann entweder schon diesen ganz konkreten Prozess, den wir einsetzen können. Ja, dafür müssen wir die Infrastruktur einmal aufbauen. Kleinere Häuser haben häufig On-Prem-Lösungen, wenig Cloud-Infrastruktur. Das heißt, da müssen wir dann die Infrastruktur bei denen aufbauen und dann auch das Produkt bzw. die Bausteine bei denen implementieren. Größere Autohäuser können dann auch schon auf Cloud-Lösungen zugreifen und sie können dann auch bei uns supported, gewartet und auch bei uns betrieben werden. So, und dann kommt das Unternehmen, wenn es das fertig haben will, dann ist das schon das Vorgehen. Wenn das Unternehmen aber sagt, ja, ich habe aber vielleicht auch noch eigene Ideen und vielleicht auch noch ganz andere Baustellen, ja, was wir gerade gesehen haben, wir haben schon sehr viel. Da kommt eigentlich relativ wenig gerade noch, was dann noch dazu kommt. Aber wenn es der Fall sein sollte, sollte man zumindest dem Kernteam so ein paar Schulungen in Automatisierung geben. Also was sind richtig automatisierte Prozesse? Wie sollten die sein? Welche Kriterien müssen die erfüllen? Und so weiter und so fort. Also da will ich jetzt auch nichts wiederholen, was in den vorherigen Podcasts schon kam. Aber es ist ganz wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen, ne? Und nicht zu verlieren, weil dann stirbt das wieder relativ schnell, ne? Gutes Erwartungsmanagement. Beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet sehr gut meine Frage. Und für mich wäre jetzt auch mal spannend, du hast erwähnt, es ist wichtig, ein paar Supporter innerhalb vom Unternehmen zu haben, sprich einen konkreten Sponsor zum Beispiel, aber auch natürlich von der IT-Seite die Personen, die sich das Thema umschnallen und die das Thema auch vorantreiben. Welche Fähigkeiten sollten denn da konkret im Unternehmen schon vorhanden sein, um dieses Thema überhaupt vorantreiben zu können?
Zuallererst natürlich die fachliche Expertise, aber das haben die. Also jemand, der in der Disposition arbeitet, im Autohaus, im Verkauf, das sind Profis. Die wissen ganz genau, was die machen. Die machen das schon seit ganz vielen Jahren. Also diese fachliche Expertise, die ist unheimlich wichtig. Was natürlich auch da sein muss, ist jemand aus der IT, der sich verantwortlich fühlt, so eine gewisse Art First-Level-Support zu machen. Grundsätzlich kann man immer alles outsourcen, man kann alles an Dienstleister abgeben. Das muss aber gar nicht sein, ne? Also gerade den First-Level-Support, wie funktioniert so die Infrastruktur, das kann man ganz gut lernen. Da gibt es so ein paar Basics und die sollte man auch investieren, ne? Die Mitarbeiter da weiterzubilden. Und dann gibt es noch so ein Thema wie zum Beispiel Logging und Reporting. Ja, also wie möchte ich überhaupt meine Bots monitoren? Ja, und wie möchte ich das auch vielleicht an die Geschäftsführung, an die Bereichsleitung, an sonst wen reporten? Das sind so Dinge, die sollten Sie mitbringen. Und das reicht für den ersten Schritt auch aus. Mittelfristig sollte man natürlich dann schon überlegen, okay, wie ist die Strategie? Möchte ich Know-how aufbauen oder nicht? Und dann kommen wir in das Thema Center of Excellence. Ne?
Und du hast vorher angesprochen, dass durch solche Bausteine es natürlich möglich ist, dass man die Ergebnisse nicht innerhalb von einem Jahr sieht, sondern schon innerhalb von 3 Monaten. Es wäre für mich mal spannend, welche KPIs definiert ihr denn da speziell für diese Anfangsphase, die zum Beispiel, bleiben wir bei den 3 Monaten, innerhalb der ersten 3 Monate erreicht werden sollten?
Meinst du jetzt KPIs in Bezug auf die Prozessergebnisse oder meinst du KPIs in Bezug auf Ersparnisse?
Das ist genau die spannende Frage. Empfiehlt dir der eher qualitative KPIs zu verfolgen oder quantitative KPIs, speziell jetzt in dieser Anfangsphase?
In der Anfangsphase vor allem quantitative. Also habe ich einen Durchsatz im Bot? Wie hoch ist der Durchsatz? Wie ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit, auch wenn die Geschwindigkeit abhängig ist von der Systemlandschaft, ne? Dadurch, dass das sehr viele alte Legacy-Systeme sind, sind wir teilweise langsamer in der Prozessabarbeitung selbst, aber können halt dann auch deutlich fehlerfreier und ja ohne Pausen quasi arbeiten. Das ist dann wieder der Vorteil. Also Durchsatz, wir gucken uns an, wie ist die Ausnahmenwahrscheinlichkeit. Also so ein Bot macht ja immer nur das, was ich definiere. Das, was ich nicht definiere, ist dann kein Fehler, sondern eine Ausnahme, eine nicht definierte Anforderung. Und da ist für uns wichtig, dass diese Ausnahmen einen sehr geringen Wert haben. Ja, das ist dann quasi das Qualitätsmerkmal in der mittelfristigen Perspektive, wie gut dieser Bot zu dem Unternehmen passt. In der Regel gucken wir uns aber dieses Matching ist Prozess beim Kunden und das, was wir schon haben, das matchen wir ja schon vorher. Also es ist keine Überraschung, wenn da eine Ausnahme ist, sondern das ist uns dann eigentlich schon vorher klar. Aber das sind so die Haupt-KPIs und wir haben ja auch so ein Standard-Dashboard, was wir zeigen können, wo wir dann die internen Stundensätze, die internen Verrechnungssätze und Kosten natürlich gegenlegen können. Und dann kann man innerhalb von 3 Monaten auch zeigen, guck mal, das hat der Bot jetzt in den letzten 2 Wochen eingespart, theoretisch.
Und du hast vorher angesprochen, dass es jetzt speziell so in kleineren oder mittelgroßen Unternehmen, speziell natürlich in der Anfangsphase, nicht üblich ist oder gar nicht notwendig, dass man ein komplettes Center of Excellence aufbaut. Wann sollte man denn ein Center of Excellence aufbauen? Gibt es da gewisse Anzeichen oder einen gewissen Reifegrad, ab wann es definitiv Sinn macht, dass man sich da intern neu organisieren sollte?
Ja, die gibt es. Also ich würde sagen, es gibt so 5 verschiedene Kriterien, die man in Betracht ziehen sollte. Das eine, ganz naheliegend, Volumen, ne? Also wenn ich ganz, ganz viele Prozesse habe, ja, die da irgendwie in die Pipeline reinkommen und automatisiert werden sollen, dann ist ganz klar, dann brauche ich irgendwie ein standardisiertes Vorgehen. Ja, weil sonst bin ich als Mitarbeiter, der für Automatisierung zuständig ist, schnell überfordert und kann das Ganze gar nicht mehr handeln. Das andere ist Digitalisierungsstrategie selbst. Also, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist RPA jetzt das Allheilmittel. Ja, also wenn ich eine Digitalisierungsstrategie habe, dann brauche ich auch eine Person, ein Kompetenzcenter, wo ich jemanden habe, der das Unternehmen wirklich mit einem weiten Blick hat. Also ist das jetzt, die Idee kommt rein und dann überlege ich erstmal, ist das überhaupt ein RPA-Prozess? Ist das eine Schnittstelle, die ich lieber bauen sollte? Ist das hier vielleicht eher ein neues System, was ich evaluieren müsste? Ist das hier eine Customizing meiner Standardsoftware, die ich habe? Also das sollte vorgelagert sein. Und wenn ich keine Digitalisierungsstrategie habe, sondern einfach nur jemanden habe, der es einfach schnell mal umsetzen soll, dann brauche ich auch kein Center of Excellence. Aber wenn ich eine Strategie habe, dann brauche ich sowas. Das andere ist so ein bisschen bedingt durch Volumen. Ich habe durch so ein Center of Excellence natürlich auch, wenn ich ganz viele Bereiche habe und es sehr heterogen ist, dann brauche ich ein standardisiertes Vorgehen in der Prozessdokumentation, aber auch in der Prozessoptimierung. Das heißt, wenn ich nicht einfach nur mal ein, zwei Prozesse automatisieren will, dann brauche ich auch jemanden, der sagt, okay, ich optimiere den Prozess vorher oder ich nehme den einfach so durch. Ich habe Quality Gates, die definieren, wann ein Prozess in die Automatisierung kommt und wann nicht. Ich habe bestimmte KPIs, das muss alles vorgegeben werden. Und dann ist es auch strukturierter. Das muss nicht immer am Anfang sein, aber so nach den ersten 3, 4 Bots, wenn das sich abzeichnet, sollte man sowas festlegen. Dann habe ich natürlich auch, wenn ich sage, ich möchte langfristig mit dieser Technologie arbeiten, dann sollte ich auch bestimmte Komponenten, die ich einmal entwickelt habe, auch im Repository und so weiter, das wird jetzt technisch, das IT-Know-how, was ich aufgebaut habe, auch bündeln, damit die Information nicht weg ist. Ich möchte ja nicht immer, wenn ein neuer RPA-Entwickler dazukommt oder ein neuer Solution-Architekt, dass er sich nochmal alles neu aneignen muss. Ne? Dann macht es Sinn, so ein Center of Excellence zu haben, wo Best Practices gesammelt werden, wo ich Code-Guidelines definiere, wo ich festlege, wie ich meinen Code zu bauen habe. Code-Guidelines habe ich schon gesagt. Also das sind so Feinheiten, die sollte man dann da schon bündeln.
Und lass uns da jetzt, du hast natürlich jetzt diese Themen angesprochen und daraus kann man natürlich schon ableiten, welche Rollen es innerhalb von eines Center of Excellence geben sollte. Aber erzähl gerne nochmal, wie würdest du empfehlen, sollte so ein Center of Excellence aufgebaut sein, von den Rollen gedacht?
Okay, die erste Rolle, die es geben sollte, ist jemand, der sich quasi konzeptionell als In-House-Consultant versteht. Ja, also meine Fachbereiche schulen, denen erklären, Awareness schaffen, erklären, was RPA ist, wie es funktioniert und so weiter. Also eine Schnittstelle zwischen Fachbereich, IT-Organisation und dann diesem Center of Excellence selbst. Dann kann man auch in dem Center of Excellence die Rolle des Service-Teams verankern, dass man sagt, okay, ich habe einen First-Level-Support, alle Anfragen von Schlüssel-Key-Usern, die werden da hingeroutet, ja, und müssen dann nicht ans Consulting erstmal gehen, sondern ich habe einen Prozess, der ist in Betrieb und dann habe ich mein Bot-Service-Team, was dann das Ganze abfängt. Dann macht sicherlich natürlich auch die Rolle des Entwicklungsteams, die da irgendwie einen Draht zu hat, natürlich auch Sinn. Ne? Also, dass ich auch sicherstelle und definiere, was ist etwas, was mein Entwicklungsteam abarbeitet. Ja, da kann man mit verschiedenen Shirtgrößen machen, T-Shirt-Größen machen, kann man mit verschiedenen Definitionen, ab wann ein Prozess in die Entwicklung kommt, ab wann das vielleicht eher so eine Art ja, Skript ist, was ich mit meinem Attended-Bot bauen kann, wo ich sage, der Key-User kann das selber machen, das muss nicht gewartet werden, das braucht auch nicht in die Entwicklung gehen. Dann brauche ich ein Solution- oder ein Architect-Team, die auch natürlich das Ganze drumherum im Blick haben. Ne? Nutze ich da jetzt ein Attended-Bot, ein Unattended-Bot? Kommt das in Orchestrator mit rein? Habe ich vielleicht schon so eine Lösung? Habe ich vielleicht schon irgendwo so ein Modul, was ich wiederverwenden kann? Also jemand, der das Ganze im Blick hat. Und das Letzte, auch nicht zu vernachlässigen, kann am Anfang aber auch das, kann der Inhouse-Consultant machen. Aber irgendwann, wenn es größer wird, sollte es so ein Commercial-Team geben. Also jemand, der sich um die Lizenzverwaltung und auch um die KPIs kümmert. Ne? Also der das Ganze im Blick hat, dass man da nicht irgendwie unnötig Lizenzen kauft. Da kann man auch sehr viel optimieren. Aber das wären so die wesentlichen Rollen.
Ja, Perfekt. Und da wir jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss kommen, wäre natürlich nochmal spannend. Wir haben darüber gesprochen, was hat sich so in den letzten Monaten oder Jahren verändert und warum müssen Autohäuser jetzt genau auf diese Veränderungen reagieren oder haben auch schon reagiert. Aber lass uns jetzt mal nicht über die Gegenwart, auch nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern lass uns mal in die Zukunft schauen. Wie siehst du generell die Prozessautomatisierungsindustrie? Wie entwickelt sich die und wo siehst du klare Trends, die man jetzt schon sehen kann und die auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden?
Die Trends in der Automatisierung, da gibt es ganz viele tolle Artikel zu. Da gibt es auch Begriffe wie Next Level Automation und Hyper Automation und so weiter. Ich denke, die Automobilbranche als solche ist schon so weit, ne? Also die Automobilbranche, die OEMs, die machen schon ganz viel Next Level Automation mit Document Understanding, Machine Learning und Ansätzen künstlicher Intelligenz und so weiter. Und das muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Also da gibt's schon sehr viel und es ist sehr viel Musik da drin. Wenn ich das Ganze jetzt mal auf die Autohäuser runterbreche, die sind gerade noch am Anfang dieser Reise. Und da ist aus meiner Sicht jetzt die Herausforderung und das, was man sich in den nächsten Jahren vornehmen sollte, die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. So, und das kriege ich hin, indem ich jetzt erstmal wirklich schon mit Standardkomponenten automatisiere und mit den Sachen, die, da muss ich gar nicht großartig rumexperimentieren, da kann ich schon viel heben, weil am Ende des Tages die Marge wird sinken, das ist Fakt, die Geschäftsmodelle haben sich geändert, die Autoproduzenten wollen einen immer mehr direkteren Draht zum Kunden, ja, also immer den Direktvertrieb forcieren. Das geht politisch nicht immer, aber Zielbild der Autoindustrie ist schon Direktvertrieb. Das heißt, ich als Autohaus muss irgendwo meine Rolle definieren und das geht nur, indem ich halt Customer Experience schaffe und dem Kunden wirklich Mehrwerte biete, ins Autohaus zu kommen oder aber auch mein Autohaus in Anspruch zu nehmen. Und das wird die große, große Herausforderung sein. Da muss die Organisation agil, schnell, dynamisch sein und dafür muss ich Freiräume vorher schaffen. Also das würde ich mal so differenzieren. Und dann stellt sich die Frage noch gar nicht so sehr, was kann ich jetzt mit Hyper-Automation machen? Ne? Und von daher erstmal Effizienzen schaffen, die Strukturen ordentlich haben, die Margen erwirtschaften, die ich brauche, Kosten senken. Und dann kann ich mit Hyper-Automation, was so viel ist, also unter Hyper-Automation verstehe ich, wie ich das sage, Document Understanding einbauen, also dass ich wirklich Dokumente schnell auslesen kann, dass ich Machine Learning Komponenten mit einbaue, die erkennen, wie sich mein Verkäuferverhalten verändert. Und es wird sich verändern. Ja, es hat sich ja jetzt schon verändert. Das merkt jeder bei sich selbst, gerade aufgrund der Lieferengpässe. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, was ich dem Kunden für Mehrwerte biete. Und da gibt es ganz viele tolle Ideen, aber manche sind noch nicht spruchreif und auch häufig dann bei unseren Kunden auch eher so, halt das mal bitte an, halt das mal bitte flach, wir wollen damit noch nicht. Wir wollen First Mover sein, das wollen wir dann wirklich sein.
Milad, das war ein perfekter Schluss, deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Ciao.
Danke dir. War sehr interessant. Vielen Dank, Christoph.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.